Hi Ümit.
Einen wunderschönen guten Tag, Herr Kässbohrer.
Guten Tag, Herr Usun. Wie ist das Leben?
Ach, das Leben ist doch schön.
Das Leben ist schön, sagst du.
Das und seit letzter Woche auch bei Regen.
Ich sehe dich schon wieder grinsen und du hast doch bestimmt was ganz Tolles wieder vor dir. So, wie du von einem Ohr zum anderen grinst.
Ja, also das Tolle, was ich ja, also jetzt quasi die Folge, wir nehmen ja die Folgen im Vorfeld auf, also die Folge müsste jetzt am 30. April gesendet werden. Da bin ich schon wieder in Kroatien, auf dem Kornati Cup.
Du hast's gut.
Ja, machen wir eine Doku ein bisschen über den Kornati Cup und filmen da ein bisschen und ist ja von Peter und Peter ist ja auch in der Nautic Alliance, wir sind auch in der Nautic Alliance und da unterstützen wir uns gegenseitig und, und am 30. hat Steffi und ich Geburtstag. Gleicher Tag.
Am gleichen Tag habt ihr Geburtstag. Das ist also das Geheimnis, warum ihr beide euch so gut versteht.
Ja, genau. Und dass die Steffi ein Jahr älter ist.
Das bringt dann doch den einen oder anderen Pfeffer wieder in die Ehe.
Ja, nee, das ist immer schön. 30. April war immer klasse, weil der nächste Tag war immer frei. Also ist immer noch. Der 1. Mai ist immer frei. Das heißt, du konntest auch in jungen Jahren feiern bis zum Umfallen, weil der nächste Tag war ja immer frei. Guten Tag, haben sich da...
Bist du denn so ein Feierbiest?
Naja, Feierbiest ist übertrieben. Nee, das nicht, aber ich feiere schon auch gerne, klar. Früher vor allem, also inzwischen bleibt dann noch nicht mehr ganz so viel Zeit dafür, aber ich feiere schon mal gern.
Ja, das führt mich dann eigentlich gleich zu der ersten Frage irgendwie, mit der ich wollte dich mal fragen, wie alt bist du eigentlich?
Das
darf man ja.
Das darfst du. Also ich werde jetzt dann quasi heute 47.
Oi, 47. Okay.
Das ist schon spannend, ne? Mir hat das Alter noch nie viel gesagt. Also ehrlicherweise.
Dein eigenes nicht, das haben den anderen schon.
Ich muss mich nur immer wieder erwischen, wenn ich mir denke, oh Gott, die Person könnte quasi dein Sohn oder deine Tochter sein oder wenn wir Praktikanten da haben und ich bin da schon schnell auch mal oder auch sehr gerne natürlich auf Augenhöhe und weiß ich nicht, habe da nie, macht mir da nicht viel Gedanken und ich muss da immer an das Dorf denken, wo so meine Urahnen in der Türkei herkommen. Das ist ein Dorf in der Nähe von Bursa, wirklich schön im Wald, Berge außenrum. Und da ist es so, dass es, dass eigentlich fast jeder mit Nachnamen Uzun heißt, muss man sich mal vorstellen. Also keine Inzucht, muss ich auch sagen. Ja, es ist, da wird nicht innerhalb der Familie oder näheren Familie geheiratet, aber das ist halt so ein Dorf, wo so unser Ursprung so ein bisschen herkommt. Und das Spannende war für mich als Kind immer festzustellen, dass da von den Älteren niemand wusste, wie alt er ist. Wusste einfach keiner. Ja, so ungefähr, haben sie dann immer so gesagt.
Ungefähr. Lustig. Ja, da haben wir eine ähnliche Sozialisation. Aber das ist nicht das heutige Thema, sondern ich habe mal was ausgegraben. Also ich wollte jetzt einfach mal das alles so ein bisschen in Relation setzen. Ich wollte schon länger mal was machen, irgendwie über das Thema Segeln. Was soll daran vor 40 Jahren eigentlich anders gewesen sein?
Ach du lieber.
Und da habe ich mir gedacht, das frage ich dich mal, ob ich dann damit rechnen muss, dass du sagst, nö, ich bin 37, also vor 40 Jahren habe ich keinen blanken Schimmer, was da lief. Ja, ich habe null Ahnung. Aber mit 47 hast du gerade so deine Bauklötze verräumt.
Das stimmt.
Da kannst du dann schon ein gewichtiges Wörtchen mitsprechen, wie das Segeln da in diesen Jahren war.
Da auf dem Mythos bin ich ja jetzt mal gespannt und vor allem, was ich da dazu beitragen kann. Aber ich glaube, mir fallen, obwohl ich damals erst 7 war, doch so einige Sachen ein.
Herr Kässbohrer. Bin dessen sicher.
Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kässbohrer und Ümit Usun.
Tja, was war da denn anders, Thomas, vor 40 Jahren auf dem Wasser?
Naja, also der Mythos ist für mich deswegen interessant, weil die See ja eigentlich mehr oder weniger immer gleich geblieben ist. Also Abschmelzen der Polkappen mal weggedacht, aber sonst die See, die Winde, die Bohrer, eigentlich war doch schon alles so da, wie es war. Und ein paar Bötchen, die da drauf rumschwammen, die gab es auch schon. Aber 1984 war die Welt ja doch ein bisschen anders. Der Kanzler hieß nicht Scholz, sondern Kohl. Wir haben es anscheinend bei den Kanzlern immer mit den Einwortwörtern. Kohl, Scholz,
Schröder.
Merkel hatte zwei und dann hatten Schröder, wir noch so einen Schmidt.
Genau. Stimmt.
Der Kanzler hieß also Kohl. Die Bundeshauptstadt fing damals auch mit einem B an, war aber nicht Berlin, sondern Bonn. Das war Herz allerliebster immer in dieser rheinischen Universitätsstadt, harmlos bis zum Umfallen. Ja, die tagten, der Bundestag saß in so einem stillgelegten Wasserwerk. Bill Gates war 28, hatte gerade so in der Ecke jetzt seine erste Word-Version rausgebracht. Und der Steve Jobs hatte 1984 seinen ersten Computer, seinen ersten Mac veröffentlicht, ein Riesenbratrohr. Also eine Riesenkiste, aber trotzdem, die waren damals so 28, 29, sind ja beide im selben Jahr geboren, 55 und haben da also auch gerade losgelegt. Vom Internet war wenig zu spüren, doch ein bisschen was. Das ist ja auch so eine Erfindung der späten 70er, frühen 80er. Die Universität Dortmund war der erste Ort in Deutschland, der mit dem Internet rumgefingert hat. Das blieb also noch so 6 bis 7 Jahre, dass das Internet eigentlich nur für universitäre Zwecke, für die Kommunikation der Universitäten untereinander verwendet wurde. Für die Privatanwender wurde das eigentlich erst Anfang der 90er, 92 freigeschaltet. Ich habe das Internet das erste Mal erlebt 1993. Also ein paar Dinge, die waren so komplett anders.
Wahnsinn.
Und, von YouTube und sonstigem Kram und Zuckerberg war überhaupt noch nichts zu sehen. Weit, weit, weit weg.
Das ist krass, wenn du das jetzt so sagst, ne? Dann wird einem das erstmal bewusst, wie Gott, wie lange das schon her ist.
Mhm.
Also cool, ich kann mich an sehr viel erinnern. Mein Gott, ich war 7, 8 Jahre alt. Also da, logisch kann ich mich da an diese Zeit erinnern.
Mhm. Aber du warst da noch zu, ja, du warst Kind. Also,
das ist schon in Ordnung.
Genau. Also, ich war gerade an der Uni. Ich bin 84, war ich im 8. Semester. Und hatte mit mir überhaupt nichts im Sinn oder überhaupt noch nichts im Kopf. Da war alles noch sehr, sehr weit weg. Auf dem Meer sah es damals auch ein bisschen anders aus. Kannst du dir vorstellen, wie und warum?
Naja, gut, Jugoslawien. Also Kroatien war Jugoslawien.
Genau.
Ne? Also da gab es schon auch so ein paar andere Geschichten oder die Thematik, wie du vom einen Land ins andere kommen kannst. Solche Themen wie Schengen-Abkommen, Transitlog etc. von einem Land ins andere reisen mit dem Boot war mit Sicherheit auch anders. Aber vor allem war es natürlich noch keine Zeit der Gizmos, die ich jetzt so sehr liebe.
Ach, die gab es immer. In irgendeiner Form waren die immer da. Dann waren es halt Pudelmützen, mit denen die Leute damals auf der Nordsee, also so Mützen, die jetzt wieder in sind, aber die eigentlich nur Frauen tragen, mit so einem großen Bommel dran. Also mein erstes Boot auf dem Starnberger See, da war nur so ein alter Verkaufsprospekt, die trugen alle so Crew-Ostfriesen-Nerz, also so gelbe Gummijacken und dann so eine Pudelmütze mit dem Bommel, die Männer.
Ja, wobei, ich sage jetzt mal, also das ändert ja jetzt nicht das Segeln, aber weil du gesagt hast, Segeln war anders. Ich denke, dass ich allein in der Zeit, in der ich jetzt schon segle, und das sind jetzt noch keine 40 Jahre, schon so viel beim Segeln geändert hat, dass durch Gizmos teilweise auch schon beeinflusst wurde.
Ja, das ist eigentlich so der tiefe Hintergrund. Ich würde jetzt ungern so nur drüber reden, wie das damals war, sondern eigentlich auch ein bisschen einen Vergleich ziehen.
Also, okay.
Zivilisation heißt für mich nicht nur, da kommt was Neues ins Spiel, sondern wir vergessen einen Haufen ältere Dinge, die keine Rolle mehr spielen. Ja,
also
Zivilisation heißt auch wieder etwas verlernen. Ja. Und die Frage ist, was haben wir denn verlernt jetzt eigentlich? Was haben wir gewonnen und was haben wir verlernt? Das
also
ist eigentlich so der Hintergrund zum heutigen Thema.
Ich glaube, ich würde insofern sogar ein bisschen zurückschrauben und würde mal sagen, das, was uns aufs Wasser treibt, ist immer noch das Gleiche. Segeln hat sich verändert, kann man ja jetzt in vielen Dingen anpacken oder von vielen Seiten aus angehen. Oh, ist es so ein bisschen das, was du auch meinst, dass man jetzt sagt, so dieser innere Trieb, der dich aufs Wasser treibt, also findest du, da hat sich was geändert? Warum geht man aufs Wasser?
Hat sich in unserem Antrieb was verändert? Also ich meine ja.
Ja?
Was wir heute tun, ja. Aber dazu muss ich ein bisschen so in diese Unterschiede einsteigen, weil dann wird schon einiges klarer. Also es beginnt mit einfachen Dingen. Wie sah denn das damals auf dem Meer aus? Kroatien war, ach, der Segeltourismus fing gerade an. Die Azi-Marinas waren 9 Jahre alt. Es ging alles langsam los. Ja zu you hieß der Werbeslogan. Man fuhr dahin, weil es ein günstiger Familienurlaub auf dem Campingplatz war. Und man trailerte halt so ein Boot mit. Und das war halt der Anfang, dass da hinten drauf auf dem Hänger ein kleines Segelboot jag, vielleicht eine Jolle, vielleicht ein kleines Kajütboot. Die erste 22er, die ich auf dem See hatte, war so ein typisches Urlaubsboot, konzipiert für eine Familie mit 4 Köpfen, 22 Fuß, ja. Also 6,70 Meter, damit machte man Urlaub und fuhr 1 bis 2 Wochen auf dem Boot rum.
Also da hat sich doch auf jeden Fall schon mal was geändert.
Ja klar, die schiere Größe.
Wir merken das beim Chartern. Es ist wirklich in 5 Jahresabständen deutlich zu erkennen, dass die Nachfrage zu größeren Booten einfach immer, immer größer wird. Dass kleine Schiffe, früher eine 31-Fuß-Yacht zu chartern, war kein Problem. Heutzutage findest du nichts mehr mit 31 Fuß, so gut wie nichts mehr. Es geht alles Richtung größer.
Ja, das ist durchaus so. Nur damals sah es generell anders aus. Die Holzboote waren noch im Schwang, die GfK-Boote gab es gerade mal so 1,5 Jahrzehnte. Die GfK-Boote fingen langsam an, so jetzt Fuß zu fassen, verdrängten die Holzboote, weil einfacher zu bauen, niedriger zu bauen. Daneben gab es aber noch, war etwas gang und gäbe, was heute wahrscheinlich kein Mensch mehr kennt, sogenannte Ferrozementboote. Mhm. Ein Kind des Krieges, Stahl war knapp, Kunststoff war knapp, Chemie war knapp. Also hat man gesagt, Zement ist doch da. Hitler hatte einen großen Plan, nicht Hitler, sondern die Wehrmacht, eine Bahnlinie nach Moskau zu bauen, wenn es denn erobert ist. Und die Lokomotiven und Waggons sollten aus bombensicher aus Zement gebaut werden. Es war tatsächlich real. Zement ist günstig, Zement ist immer da. Und man hat einfach in den 40er Jahren begonnen, Drahtnetz mit Zement zu überziehen. Und Ferroboote waren damals richtig nur gang und gäbe. Ja, irgendwann hat sich das halt von allein erledigt. So ein Boot, so ein Ferrozementboot, hatte nie eine glatte Außenhaut. Das war halt ein Zementboot.
Jetzt weiß ich auch, warum ich bei mir bei Umgrabarbeiten im Garten so viel Beton und Zement rausgehämmert habe. Weil es nichts gekostet hat.
Grab mal weiter, vielleicht ist ja nur eine Lokomotive. Die habt ihr da auch in eurem Dorf, die
Zementfabrik. Ja, klar, große. Wir haben ein Zementwerk und das Haus ist von 1931 und kein Wunder, dass die da halben Meter Zement reingebaut haben, bevor sie da einen Weg in den Garten gezimmert haben. Aber genau. Sag mal, du redest ja jetzt auch schon von viel, und das stimmt, du hast jetzt Unterschiede aufgezählt, die sind immens und die hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm bei dem ersten Gedanken zu dem Thema. Aber was würdest du denn sagen?
Ich versuche uns alle gerade ein bisschen da zurückzubeamen, wie es da auf dem Meer aussah. Also Kroatien war mehr
aber
oder
warte
weniger
mal, ich habe da eine Frage, so zwischenrein. Ich muss dich zwischenrein ein bisschen bombardieren. Vergesst deinen Faden nicht, aber gibt es auch was gleich geblieben ist? Schmeiß mal so ein Ding rein.
Ja, es gibt, die Schiffe hatten alle einen Bug und ein Heck und einen Mast. Also das ist, und ein Motor war da auch dazwischen. Aber
da hat er recht.
Also das ist schon, da gab es schon viele Dinge. Also es ist ja auch wie beim Autofahren, also dieser ganze Autofortschritt. Also im Grunde genommen fährt das Ding immer nur irgendwie mit 4 Rädern und hat halt einen Motor dazwischen. Also
da hast du mich jetzt gerade da hast du ins Schwarze getroffen. Die Emilia macht gerade einen Führerschein. Thomas, es hat nichts mehr damit zu tun, wie ich Führerschein gemacht habe. Erstens mal, also sie macht ihre Prüfung in einem Automatik. Okay. Sie lernt auch in einem Automatik plus Schalter. Achtung, sie sitzt auch in einem Simulator, bevor sie ins Auto gekommen ist. Also die saß quasi in einem Fahrsimulator und hat natürlich eine App, die sie da auch abarbeiten muss. Also um es kurz umzusagen, beim Autofahren, ja, und mit also diesen ganzen Geschichten wie Seitenfahrassistenten hin und her, das ist jetzt alles schon Teil der Autofahrprüfung. Also beim Autofahren hat sich oh, da hat sich ganz schön viel geändert. Aber am Ende hat es immer noch 4 Reifen und fährt auf der Straße. Ne?
Ja, und du musst auch nur beim Rechtsabbiegen halt nach rechts schauen, ob da irgendwas kommt. Ja,
also richtig. So,
die Dinge sind gleich geblieben, aber wie der Kaffee heute aufgebrüht wird, das ist anders. Also das ist was ganz anderes. Aber sagen wir mal so Ferrozementboote mit Drahtnetz und Zement und so, also das ist halt alles schon besser, oder? Der Siegeszug der GfK-Boote, aber auf der anderen Seite, also Ferrozement und Entsorgung und die ganzen GfK-Boote, von denen kein Mensch weiß, wie man sie heute eigentlich entsorgen könnte, weil die Dinger viel, viel länger halten, als wir alle gedacht haben.
Also ich bin da nicht eindeutiger Meinung. Ich weiß es jetzt von ein paar Werften. Man hat ja auch in den letzten Jahren viel mitgekriegt. Zum Beispiel gibt es ja auch viele Aussagen, die sagen, früher waren die Boote viel stabiler. Man muss da, glaube ich, Unterschiede machen. Ich glaube schon, dass heutzutage viel bessere Boote produziert werden als früher, viel stabilere, viel fortschrittlichere, mit besseren Materialien, durchdachteren Geschichten. Ich glaube aber auch, dass es den ein oder anderen Rückschritt gab in der Entwicklung aufgrund von Einsparungsgeschichten, dass vielleicht tatsächlich hier und dort ein bisschen eingespart wurde und die Boote nicht ganz so stabil vielleicht und widerstandsfähig gebaut wurden in der einen oder anderen Werft. Aber ich glaube, da muss man unterscheiden. Ich denke, dass die Entwicklung und die Technologie da definitiv dazu beigetragen hat, dass die Boote, dass es die Möglichkeit jetzt besteht, noch viel bessere Boote natürlich zu bauen.
Mhm. Mhm. Ja. Also ich habe wirklich überlegt, ist es heute, wo stecken heute die Nachteile drin? Ja, und das ist halt tatsächlich für mich ein großes Thema. Also der Umweltschutz ist ausgeprägter beim Segeln oder die Nachhaltigkeit,
ja,
wie es modern heißt, ist heute ausgeprägter und mit GfK-Booten, das wird immer ein Thema bleiben, was man damit macht, wenn man die, also ob man die zu Parkbänken umgießt oder zu kleine Raspel zerraspelt und dann irgendwas draus backt, also eine Parkbank oder keine Ahnung. Ist ja alles nicht so ganz klar. Sollte man nochmal nachgehen. Einer unserer ersten Podcasts drehte sich darüber. K wie Kommunikation. Wichtiges Thema. 1984, da gab es einen Funk an Bord und es gab eine Flüstertüte. Oder man hielt die Hand links und rechts dahin. Ja, aber sonst Internet, Satellitentelefon, Mobiltelefon konnten sich nur die Reichen leisten. Das waren so große Koffer, das A-Netz, dieses erste Netz, das gab es schon. Aber ob das jemand auf dem Boot hatte, glaube ich nicht.
Nee, vor allem.
Also die Kommunikation war viel, viel einfacher. Die Technik an Booten war umwerfend anders. Ja, da war also nichts vernetzt. Da gab es ein Radio und dann gab es halt das Schaltpanel für den Motor. Und das war es dann, ja, weil der Kompass, also es gab keine elektronischen Seekarten, keine digitalen, das war alles in Ordnung. Und man neigt natürlich jetzt auch wieder dazu zu sagen, ja, das ist ja alles, also das ist ja richtig toll. Das wurde richtig breitenfähig, ja, weil jeder da mit dem Handy jetzt navigieren konnte. Der große Schritt 2012, als Navionics da, oder 2010, als die mit dieser kleinen Handy Karte da daherkamen, das war schon ein Meilenstein, ja.
Da war naja, total. Ich meine, du musst ja, man kann es ja doch viel simpler machen. Also ich kann mich noch in meiner allerersten Zeit als in der Tätigkeit als Agentur vor Charterbeijachting, noch weit vorher, also es ist jetzt fast, weiß gar nicht, 15 Jahre her, da gab es auch noch kleine Boote vor allem, da gab es nicht mal eine Ankerwinsch drauf. Also als sich der Kunde hat angerufen und gesagt, ich muss den Anker mit der Hand hochziehen, habe ich gesagt, ja stimmt, steht nicht in der Ausstattung drin. Ist tatsächlich so gewesen. Mhm. Also auch die Stromversorgung. Ich meine, klar, heutzutage brauchen die Schiffe schon aufgrund der Gerätschaften an Bord viel mehr Strom, weil er einfach gebraucht wird. Auf der anderen Seite hast du halt früher einfach ja, gar nicht diese Möglichkeit auch gehabt. Also die Batterien, die Kapazitäten, also von Solarpanelen ganz zu schweigen, die du natürlich auch nicht hattest, aber du hast es natürlich auch nicht gebraucht. Hast vielleicht ein Toplicht gebraucht.
Alles, ne? War das Petroleumkocher, irgendwo in der Kombüse, also Gasflaschen waren auch noch nicht da, meistens war es Petroleum- oder Benzinkocher mit ziemlich hoher Verletzungsgefahr, also man musste da vorher immer irgendwas pumpen, um einen Druck zu erzeugen und dann zündete man da was an. Also das war alles recht simpel.
Einen großen Vorteil hat es natürlich gehabt, ne? Also einen wirklich großen Vorteil. Ähnlich wie mit den Autos von damals, die, wenn sie defekt waren, dann auch schnell von dem einen oder anderen repariert werden konnten, ohne dass man da irgendein Kabel reinstecken musste, was einem dann irgendeine Diagnose-Geschichte ausgeworfen hat. Es konnte natürlich auch weniger kaputt gehen.
Ganz genau, Volltreffer, Ümit. Das spielt mir jetzt voll in die Karten. Also diese vernetzte Technik ist heute, was immer wieder auffällt. Gewitterschäden gab es damals auf Booten, Gewitterschäden gibt es heute. Die alten Gutachter sagen, einen Gewitterschaden hat man früher gerochen. Warum? Es gab ein Radio an Bord und das ist bei einem Gewitterschaden verschmort. Heute riecht nichts mehr, weil das alles digital ist. Aber die Gefahr und der Schaden ist viel, viel größer, weil alles heute an Bord vernetzt ist. Wenn so ein, du musst nicht mal der Blitz einschlagen, sondern es kann auch so ein Induktionsschaden sein. Und dann fällt alles aus. Und zwar von vorne bis hinten.
In der letzten Saison.
Alles, genau, weil alles miteinander vernetzt ist.
Ja.
Also diese Insellösungen, die hatten auch Vorteile, ja. Gerade bei so, gut, das passiert jetzt nicht allzu oft, bei Blitz schlägt einer auf Yachten bei unter 2% aller Yachten.
Ja, es ist schon natürlich alles auch anfälliger. Also anfälliger ist falsch, aber es ist aufgrund der Verbundenheit zueinander, das, was dir einen Vorteil irgendwo bringt, habe ich letztens erst wirklich ein Gespräch auch mit einem von Garmin gehabt. Das ist so cool alles, aber sie sagen natürlich auch selber, klar, auf der einen Seite, das ist alles ein riesiger Mehrwert, aber er kann eben auch durch beispielsweise so einen Blitzschaden dann komplett ausgehebelt werden. Also du hast dann nichts. Und wenn du teilweise Boote hast, und ich war letztes Jahr auf einem Boot, da war am Schaltpanel alles digital. Also ich hatte keine haptischen Knöpfe mehr. Da bin ich nicht ganz so der Freund davon, weil wenn das ausfällt, ich konnte noch nicht mal dann...
Bohrst nur einen Finger
ins Panel. Da ging nichts. Ich konnte nicht Strom auf die Wasserpumpe machen. Ich konnte nicht die Lichter im Salon in Strom drauf machen, weil das war einfach, weil das LCD-Bild, also bei der Bildschirm, also nicht, der war nicht defekt. Ich konnte es dann wieder beheben, aber ich habe mir nur gedacht, oh Gott, ein kleiner Fehler und dann geht alles andere auch nicht mehr.
Mhm. Denken wir doch nur mal an große Computerfrachter, die irgendwo hilflos durch Ostküstenbuchten driften, die niemand halten kann, die mit läppischen 6 Knoten da dahin driften und es reicht, um eine riesige Brücke in Baltimore zum Einsturz zu bringen und die Weltwirtschaft irgendwie ein klein bisschen in Unordnung zu bringen. Ja?
Ja,
wie gibt es das, dass in diesem vernetzten Zeitalter eigentlich plötzlich alles ausfällt und es keine 3 redundanten Systeme so komplett nebeneinander hergibt, ja. Das ist, wir sind da so vernetzt und wenn da irgendwie ein Wurm dann drin ist, dann keine Ahnung, ja. Also ich würde da auch mal gerne einen Podcast drüber machen, wie sowas eigentlich passieren kann, dass auf so einem Riesending, dass es plötzlich hilflos wie ein Badeentchen da über den Teich treibt und irgendwo alles mitnimmt, was im Weg ist.
Also, ja, ist schon spannend, aber also du hast...
Damalige Zeit an der Stelle hatte an der Stelle zumindest Vorteile, ja.
Ja, wobei ich da der Meinung auch bin, dass das augenscheinlich, also an der Stelle stimmt's, du hast dich vollkommen richtig ausgedrückt, auch aus meiner Sicht, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir in erster Linie viel, viel, viel mehr Vorteile haben dadurch. Also ich habe letztens mal Autounfallstatistiken zufällig gesehen, dass da wirklich die Technik und die Technologie unglaublich stark dazu beigetragen hat, dass es kaum noch wirklich Todesfälle gibt. Also was heißt kaum noch, aber es ist nicht zu vergleichen mit den 80er Jahren oder so. Und dass es natürlich einfach dazu beiträgt, dass man da eine höhere Sicherheit hat. Und natürlich ist es beim Segeln ähnlich. Also dadurch, ob das AIS ist, der Kartenplotter ist, Radar ist, all diese Dinge tragen natürlich zur Sicherheit bei. Auf der anderen Seite bringen sie aber natürlich auch Also es gibt auch immer diese andere Seite der Medaille, von der du gerade gesprochen hast, dass wenn es da mal zu einem Defekt kommt, dass es dann eben auch dazu führen kann, dass andere Sachen auch noch mit defekt sind. Und das ist für mich jetzt noch ein springender Punkt, was ist mit dem heutigen Skipper, mit dem heutigen Segler? Was macht er, wenn er auf einmal nicht mehr auf diese Dinge zurückgreifen kann?
Ja, das stellen wir noch ein bisschen zurück. Da habe ich eine eigene Theorie. Weil vieles von dem, was du jetzt als Sicherheit erwähnst, also ich bin in den Zahlen der Verkehrstoten nicht fit, aber mein Stand ist immer nur, wir haben in Deutschland pro Jahr 7.000 Verkehrstote.
Ja, aber wir hatten 20.000 und das vor…
Ich habe die Statistik dann nicht im Kopf.
Ist genau richtig, was du sagst, 7.000 jetzt, aber es waren 20.000 vor, ich weiß nicht mehr genau wie vielen Jahren und das fand ich heftig. Das ist, das Dreifache.
Ja, ich finde 7.000 immer nur heftig.
Ja, also, aber überleg dir mal, wie viele Autos jetzt rumfahren.
Naja, es war viel mehr. Okay, nicht das heutige Thema, aber trotzdem. Also vieles war der Umgang mit Alkohol. Ja, also
stimmt.
1984 ein ledierter Gartenzaun in der Nachbarschaft gehörte dazu, weil der Hausherr besoffen Auto gefahren war. Also alkoholisiert am Steuer war in Deutschland ein Kavaliersdelikt. Alle machten es, ja. Und das Zweite war die Einführung des Gurts, des Sicherheitsgurts, auch Mitte der 80er Jahre.
Aber das ist doch so ein Punkt. Das ist ein neu. Das
ist schon mehr
Sicherheit. Das ist schon, also der Gurt ist in meinen Augen sowas wie der, wie das AIS. Also das ist ein Sicherheitsmerkmal. Das wurde dazu erfunden.
Aber wohlgemerkt eher eine simple Idee, dass du dir einen Kuhstrick um die Brust bindest, der dich halt hält im Zweifelsfall. Ja, da ist also kein Schnickschnack und kein Shishi dabei.
Ja, also, das stimmt schon, aber es gibt auch schon Sachen mit Shishi, wo ich sage, okay, der Fahrspurassistent.
Der Airbag der ist schon ein hochtechnisiertes Teil, der rettet wirklich Leben. Aber trotzdem, gehen wir nochmal zurück. Diese Vernetzung war nicht da, Kunstfasertauwerk gab es nicht. Also K war schon da, aber setzte sich erst in den 80ern durch. Seit wann kann man denn ein Boot chartern, Ümit?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich habe einen, von wann ist denn das? Auch irgendwas 80er Jahre, aber war mal, bestimmt noch früher. Ich meine, chartern ist nichts anderes als, ich miet mir mal was für eine gewisse Zeit. Ich denke mal, das gab es wahrscheinlich, seit es Boote gibt, gab es auch einen, der gesagt hat, ich gib mir ein bisschen Geld und dann kriegst du es für eine Woche. Also
in dieser rudimentären Form, in der du das jetzt erwähnst, gab es das sicher in den 20er, 30er Jahren. Ich kenne Bilder aus Mallorca, wo wohlhabende Leute sich halt einen Fischkutter mieten und dann gingen die halt so auf eine Ausflugsfahrt, niederländisch Pläsierfahrt, also wo man jetzt einfach irgendwo halt sich rumchauffieren ließ. Aber Bareboat-Charter.
Ja, wahrscheinlich so 1970 rum sowas hätte ich jetzt gesagt. Ja,
bist gar nicht schlecht. Sunsail. 1974 gegründet, die waren die ersten, BVI, British Virgin Islands, für
wohlhabende Amerikaner. Die waren die ersten, das wusste ich gar nicht.
Man weiß es nicht so genau, aber ich hab nachgegraben und ich habe gesehen, Sunsail 74 gründete die erste Niederlassung in den British Virgin Islands für betuchte amerikanische Kunden, die da eben rüberhopsten in 3 Flugstunden, also oder 4, irgend sowas in der Ecke. Da gibt es schon viele Punkte. Navigation, auch klar. Alles auf Papier. Nichts. Und am lustigsten fand ich, es gab eine elektronische Sache, das hieß LORAN-C. Das waren so Funkmasten, also Long Range Navigation hieß das, kam aus dem Militär. Ein Netz von Bodenstationen, die die Küsten abdenkten und wo aus jeder Bodenstation irgendwie ein bestimmtes Funksignal gesendet wurde, in einem bestimmten Takt. Und vereinfacht gesagt, aus dem Auffangen dieser, man hatte so einen LORAN-C-Empfänger an Bord, also die sich's leisten konnten.
Ja.
Und diese Kiste fing die Funksignale aus und errechnete aus den Funksignalen, aus den verschiedenen, den Standort und dann sowas sogar wie trianguläre Peilung, ergab sich dann ein Standort. War der neueste Schrei, also war so, 50er Jahre war das da im Militär und so 70er, 80er Jahre kam es auf die Yachten. Aber das war schon die Spitze des Eisbergs, oder die Spitze dessen, was man da technologisch machte. Der normale Segler fuhr also auf einem 22 bis 28 Fuß Boot, Holzboot, das langsam durch Kunststoffboote ersetzt wurde, segelte mit Papierkarte. Wenn er Küstensegelei betrieb, brauchte er Blackout. Das Master and Commander, ja. Der
kein Skipper doch. Skipper
ja, Bohrer. Wo du durchguckst und dann die Mittagspreise schießt.
Fernglas? Nein. Ach nein, du Sextant.
Der Sextant, genau. Aber der war nur für die, sobald du von der Küste weg bist. Da war der, weil für die Küsten, die Küstenschleicherei, hast du eigentlich Sichtpeilung gemacht, hast du also durch Peilung immer deinen Ort bestimmt, saß da fünfmal mit deinem Peilkompass am Tag rum und sagte, was ist denn das jetzt? Ist das Savudria oder sind wir schon irgendwie hinter Rovin?
Ja, du hattest ja vor allem auch keine Tiefen, keine Logge, kein Lot, du konntest ja, weiß ich nicht.
Gar nichts.
Also, deine
Logge,
Tiefe.
Doch, die war relativ. Die habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Die Logge, ja.
Nein, also so ein Tiefenmesser, glaube ich, dass du da. Den hast du, glaube ich, auch nicht so gehabt. Also, du wusstest, wie tief dein Boot ist.
Da habe ich jetzt nicht.
Und du wusstest getragen. Auf der Karte, wo du ungefähr sein solltest, aber.
Ja, genau.
Dass du da jetzt irgendeine Anzeige hast, dass die sagte, unter dir ist noch so viel Wasser, das bezweifle ich.
Also, du warst als Skipper schon mehr gefordert. Ich habe mich dann heute nur daran erinnert, wie so zum Beispiel die Ansteuerung eines fremden Hafens ablief. Da gab es damals so Silhouettenzeichnungen. Also wie sieht diese Silhouette aus? Die Häuser bilden kleine Zacken, dann gibt es da einen höheren Zacken, das ist ein Kirchturm und dahinter war ein Wald. Und das war so ins Hafenhandbuch eingezeichnet und anhand dieser Dinge, wenn du das erste Mal nach Kreta gesegelt bist, hast du halt nachgeschaut, was passt denn da jetzt? Bin ich jetzt am richtigen Ort? Passt die Silhouette zu dem, was ich da jetzt gerade sehe? Oder wie ist es überhaupt? Das war ein total einfaches Hilfsmittel, weil wenn die Sonne unterging und du hast also so einen nächtlichen Landfall gemacht, ich weiß nicht, ob das oft an der italienischen Küste um 2000 rum war, das auch noch schwierig. Da kamst du auch mit den Lichtern immer ins Schleudern, wenn die Uferstraßen alle Ampeln hatten und da ist immer rot-grün. Also da waren die Beschreibungen auch nicht sehr hilfreich. Also das war alles sehr simple Sichtnavigation, sowohl bei Tag als auch bei Nacht und verlangte dem Skipper schon enorm viel ab. Er hatte kein elektronisches Helferlein. Er war auch sich selber gestellt auf seine Ängste und auf seine Wahrnehmung und auf die Irrtümer, die in seiner Wahrnehmung drinstecken konnten.
Also sind wir mal ehrlich, ich finde schon, dass es heutzutage auch erst einmal nicht anders ist. Also wenn ich in den Hafen fahre, in eine Bucht fahre, dann nutze ich diese elektronischen Helferlein grundsätzlich mal als Bestätigung. Ich muss es mir selber anschauen, ich fahre da erstmal rein, ich weiß aufgrund der Karte, wie tief es da ist, ich weiß, wie tief mein Boot, wie viel Tiefgang es hat, und dann muss ich mir da sowieso immer selbst ein Bild davon machen und gerade in der ersten Zeit, wo ich gesegelt bin, war es erst recht so, also da gab es ja auch diese ganzen elektronischen Geschichten nicht. Da, ja, es war aber okay. Und man hat sich auch, glaube ich, gar nicht so mods gefordert gefühlt, weil es war ja so, es war ja nicht anders. Mhm. Und als dann irgendwann mal diese ganzen Helferlein kamen, dann hat man die halt als Bestätigung nochmal mit so dazugenommen. Weil ich ertappe mich manchmal bei dem, aus meiner Sicht, Fehler, dass ich diese elektronischen Helferlein vorziehe. Also, dass ich erst zu viel da reinschaue. Und meine persönliche Einschätzung vielleicht vergesse. Also ich muss mich dann immer wieder zügeln und sagen, hey, stopp, bevor ich da jetzt in Navionics 50 mal reinschaue, wie tief es in dieser Bucht ist und wo du dich gerade befindest, guck doch erstmal, wo du hinfährst. Und dann, also ein Blick reicht im Vorfeld. Und dann hinfahren, anschauen, gucken. Und dann kannst du im Nachgang immer noch mal schauen. Also ich weiß gar nicht, ob das so eine Last auf den Schultern des Skippers war.
Ja, da kann man jetzt spekulieren. Aber sagen wir es mal so, du hattest es nicht at your fingertips, so wie
ja,
heute.
Ja, das stimmt.
Das war nicht einfach jetzt, ja, ich schau mal schnell nochmal nach. Ja, sondern es war ein Gang unter Deck, Seekarte.
Ja, das stimmt.
Was sagt die Seekarte jetzt an Tiefe? Du warst eigentlich weg von oben, ja, du warst unter Deck, was ja immer ein Risikofaktor ist, wenn du nicht mehr auf Wache bist.
Ja,
also glaub gar nicht, also eine meiner großen Erfahrungen letztes Jahr bei den Recherchen für den Buchtenfinder und Revierkompass war, dass ich da irgendwo mein Handy diktiert habe und irgendwie so immer nach hinten geguckt habe und gar nicht gemerkt habe, wie schnell 5 Knoten sein können, während du irgendwo konzentriert auf was anderes da guckst und jetzt mental, zwar körperlich auf der Brücke bist, aber mental im Kopf woanders bist, wie schnell du eigentlich aufs Ufer zuhältst.
Ja, ich glaube frei auch wirklich, dass es für viele Skipper eine Gefahr ist, weil diese Einfachheit, die durch die technischen Hilfsmittel suggeriert wird, einen eben auch ein bisschen von der Konzentration vielleicht ablenkt. Also allein der Autopilot ist jetzt mal so als prädestiniertes Beispiel. Ich drücke auf den Knopf und das Ding fährt von alleine. Oh, jetzt kann ich mich mal ausruhen. Das war halt früher, wenn du Rudergänger warst und keinen Autopiloten hattest, gar nicht erst möglich. Das heißt, du warst wohl oder übel so wie heute am Autosteuer, bist halt einfach konzentriert gewesen. Ne? Also da sind schon einige Dinge, die nicht passieren können, ganz einfach, weil du weil du einfach konzentriert sein musstest.
Genau.
Aber war es deswegen, ich weiß nicht, darf ich die Frage schon stellen, war es deswegen besser oder würdest
die
du dir...
Die Frage kannst du immer stellen.
Würdest du dir das wünschen, manchmal so zu segeln wie früher?
Darum geht es nicht. Es geht, also
ich weiß, aber würdest
besser,
du dir...
Das wäre mir jetzt zu platt.
Okay.
Ja, das ist,
okay.
Also ich meine, das ist keine Kategorie.
Also naja, ich finde, man kann sich schon die Frage stellen, ob diese Entwicklung des Segelns dem Segeln etwas an Magie geraubt hat.
Also was es, ich will es nicht vorgreifen, aber was diese ganzen Dinge gemacht haben, es hat halt, also diese Möglichkeit, dass ich mir heute ein Boot chartere, nur um dieses Beispiel zu bringen, diese Möglichkeit, dass ich als ein Büromensch jetzt ohne mehr oder weniger tiefgreifende Kenntnisse da mir so ein Boot chartern kann und rausfahren kann zum ersten Mal. Diese Möglichkeiten, dass du das große Versprechen, also ich haue es jetzt doch raus, das große Versprechen unserer Gesellschaft, das, du kannst alles machen und es wird super sein. Ja, also dieses, das hat das eigentlich alles irgendwie ermöglicht. Und das ist gut, weil wir haben da so eine Demokratisierung. Ja, Segeln konnte sich früher nur der leisten, der nicht nur eine Liebe zum Meer hat, sondern auch das nötige Kleingeld dafür hatte. Und heute ist klar, du brauchst schon auch Geld, um dir eine Charterjacht zu leihen, aber du musst dich nicht mehr so mit diesen Dingen auseinandersetzen, wie die das damals machen mussten. Und du bist auch selber nicht mehr, also die Schwelle des Risikos wurde eindeutig abgesenkt. Also beispielsweise nehmen wir die Wettervorhersagen. Mhm. Wir hatten kein Internet. Das Einzige, wo du dich informieren konntest, war entweder der Aushang beim Hafenmeister, und das war wirklich damals noch ein wichtiger Job, dass der Hafenmeister jeden Morgen neben seinem Büro den aktuellen Wetterbericht hinpinnte und du bist da ums Hafenbecken getapert, um den anzugucken oder anzuschauen. Und dann gab es später noch, also in der Adria Radio Österreich International, ich hoffe, mancher hat jetzt ein Schmunzeln, 9.40 Uhr morgens, wenn du länger geschlafen hast, war es halt blöd, hattest du halt keinen Wetterbericht, weil der kam um 9.40 Uhr. Mhm. Dann kam er vielleicht nur irgendwann am Abend oder nochmal, aber 9.40 Uhr saßen wir auf dem Ausbildungsturn, 7 Eleven, halt um den Salontisch rum und hörten Radio Österreich International, um zu wissen, was es jetzt geschlagen hat.
Ja, da fällt mir auch gerade eine E-Mail ein, die wir vor einiger Zeit von einem unserer Zuhörer bekommen haben. Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Da ging es auch um den Yachtmaster Offshore, der, also ich hatte ihn ja gemacht und da war ja Voraussetzung eben alles auch manuell aus den Büchern, aus dem Almanac etc. rauszulesen und zu kombinieren und dann mit der Hand auszurechnen und auf dem Turn dann eben auch alles manuell machen zu können. Und er sagte auch, und es wurde uns damals auch schon angekündigt, dass auch RIA, die Association, da jetzt gerade switcht und alles digitalisiert und auch diese digitalen Helferchen dann ganz genauso akzeptiert wie die manuellen. Und sind wir mal ehrlich, die Fehlerquote ist natürlich da viel geringer. Verrechnest du dich einmal mit der ganzen Tidengeschichte, dann ist es blöd und du verrechnest dich schneller als dass du eine funktionierende App abfragst. Also das ist auch genau der Punkt, den du sagst. Und somit wandelt sich das ja auch immer mehr. Am Ende ist es so, wir müssen nur noch wissen, wie der Lichtschalter anzugehen hat. Das heißt, Hebel umsetzen und dann ist das Licht an. Aber ich muss nicht verstehen, wieso jetzt das Licht angeht und dass da ein Kabel in der Wand versenkt ist und dass irgendwoher der Strom kommt. Ja, das ist der Lauf der Zeit. Und du hast auch recht, dadurch macht es uns natürlich auch möglich, diese Faszination erleben zu können, ohne dass wir vollumfänglich intensivst uns auskennen und wissen, wie ein Sextant zu bedienen ist.
Ja, das habe ich mir bei aller Segelnarretei oder Jeckheit vom Segeln, das habe ich mir eigentlich immer nie gegeben, dann diesen Sextant auch nur irgendwie. Ich habe es einmal versucht und habe dann gesagt, okay, das ist nicht meins, das ist ein Buch.
Echt jetzt? Ich bin immer gespannt. Also ich will das ja noch lernen, ich bin immer wahrscheinlich flurig dann.
Ja, ich glaube, wenn du es auf dem Turn machst, das ist wie ein Watermaker. Der geht kaputt, wenn du ihn nicht nutzt. Und wenn du ihn ständig nutzt, dann bleibt er heil. Und so ist das Wissen um den Sextant auch. Wenn du da immer unterwegs bist und nutzt es täglich, dann bist du da ein Meister drin und kannst es auch sehr gut. Also steile Hypothese jetzt. Und
ja, doch, glaube ich schon.
Wieder nicht mehr angewendet wird, ja. Dann verlernst du diese Rechenwege wieder. Aber 1984 Gudrun Caligaro, die als erste Frau da oder bekannte Frau auf einer 28-Fuß-Boot einmal um die Welt segelte, mit viermal Anlegen, nur mit Sextant unterwegs gewesen. Und krass. Das ist dann auch so für mich der größte Unterschied zwischen damals und heute. Du wusstest eigentlich nicht genau. Also diese Wettertechnik hat sich auf zwei Ebenen gleich im Quadrat verbessert. Das eine war, dass die Wetterberichte durch die moderne Satellitentechnik präziser, exakter wurden, zutreffender wurden. Und das zweite war, dass wir durch die moderne Kommunikationstechnik via Internet jederzeit Zugriff auf den Wetterbericht haben. 9.40 Uhr um den Salontisch sitzen ist nicht mehr. Du hast es at your fingertips. Segeln hat heute oftmals, wir haben so eine Sicherheitskultur, dass wir da wissen, okay, es ist jederzeit für uns zugänglich und es ist jederzeit für uns greifbar. Und wir flattern ganz schrecklich mit den Flügeln, wenn wir plötzlich merken, Mist, hier gibt es ja gar kein Netz mehr. Ich kriege ja gar nichts mehr. Da merken wir das eigentlich, was da jetzt gerade weg ist. Ja, also unsere Abhängigkeit von dieser modernen Technik, die wird uns dann in wohltuender Weise bewusst. Ich merke es jetzt auch, wenn ich so in sozialen Foren nachkontrolliere, was ich auf meinen Buchtrecherchen gefunden habe, wie oft Leute schreiben, hier gibt es kein Netz, Ausrufezeichen. Die schreiben also weniger drüber, hier gibt es Fallböen, sondern hier gibt es kein Netz.
Ja, es ist
Die Frage ist nicht, ist es besser oder ist es schlechter, sondern die Frage, die wirklich ist für mich, was haben wir verlernt an Techniken, die Alten drauf haben, nämlich einfach rausfahren und sagen, ich weiß jetzt nicht, wie das Wetter wird, ich fahre jetzt raus, es kann sein, dass ein Sechser oder Siebener hat, aber ich muss damit zurechtkommen und ich werde damit zurechtkommen. Ja. Wo wir heute sagen, schreibe ich ja selber in meinen Büchern, Kroatien, schau mindestens zweimal am Tag in deinen Wetterbericht rein. Ja? Also das haben wir, glaube ich, so gar nicht mehr drauf, dass wir sagen, wir segeln jetzt und wir müssen damit rechnen, dass es heute einfach irgendwo eine Bora gibt und wir wissen es halt einfach nicht. Ja. Weil der Wetterbericht es nicht vorhersagen konnte.
Nee, absolut. Also ich bin da total bei dir und das ist auch etwas, das ist ein gewisser das ist irgendwo ein etwas, was auch mit verloren gegangen ist, so ein bisschen, weil das war ja auch schon ein gewisser Reiz des Segelns und dieses gewisse Abenteuerfeeling und diese Sicherheit, die trotzdem natürlich keine hundertprozentige Sicherheit gibt und im schlimmsten Fall einen in Sicherheit wägt, in absoluter Sicherheit wägt, die raubt einem auch so ein bisschen vielleicht dieses Abenteuer. Ja, so ein bisschen ein Teil dieses Abenteuerfeelings. Das mag schon auch sein. Ich glaube, wenn man ein verantwortungsvoller Skipper ist und sich der Sache weiterhin bewusst ist, kann man sich das noch wirklich beibehalten und dann aber auch nur, wenn man nicht zu hundertprozentig sich auf diese Technik verlässt, im Sinne von schön, dass wir sie in der Hinterhand haben, aber man sollte es auch ohne können, zumindest manche Dinge, also mit den Herausforderungen zurechtkommen können. Und Wer von uns hat es noch nicht gehabt, dass da während des Segelns mal nicht irgendwas kaputt gegangen ist? Ja, also ich habe auch Kunden, die dann sagen, ja, er braucht unbedingt ein Bugstrahlruder. Sage ich, ja, wir buchen auch sicherlich ein Schiff damit, aber bitte sei dir bewusst, wenn du am ersten Tag eine Tüte unter Wasser in dein Bugstrahlruder bekommst, dann wird es kaputt sein. Und dann, ich möchte, dass du weißt, dass es auch sein kann, dass es defekt sein kann. Also verstehst du, das ist das Einfachste der Welt. Dieses Bugstrahlruder ist eine kleine Schraube vorne im Bug und wenn da was Dummes reinkommt, dann ist das Ding dahin und kannst ja deswegen den Turn nicht abbrechen. Ne? Und das sollte man dann schon wissen auch irgendwo, dass das, dass man dann trotzdem zurechtkommen sollte. Auch ohne dieses Ding. Aber vielleicht nochmal so zum Abschluss aus meiner Sicht. Also offensichtlich, ich sage jetzt mal, der Mythos, Segel hat sich tatsächlich verändert. Ich hatte zwischendurch mal so diese Frage gestellt, was ist gleich geblieben, und habe es dann auch mal kurz so mit reingeworfen, so diese Faszination Segeln, der Grund, weshalb es uns aufs Wasser zieht, dieses Gefühl von Freiheit, Abenteuer, individuellem Reisen. Ich glaube, das ist etwas, was gleich geblieben ist. Ich glaube, das ist heute noch so wie damals. Und ich habe auch so das Gefühl, dass sich, obwohl sich beim Segeln vieles entwickelt hat, dass das an Land um ein Vielfaches schneller war. Beispiel, was jetzt Autofahren betrifft. Ich meine, ich sag mal, es wird nicht mehr lang dauern, da werden wir im Auto so gut wie gar nichts mehr bedienen, weil das wird alles automatisch sein, so ungefähr. Wie siehst du das?
Ja, es ist heute... Der Zugang ist dankenswerterweise sehr viel einfacher geworden zu dieser schönen Leidenschaft oder zu dieser schönen Art, sich irgendwie in der Natur zu bewegen. Ja, das ist viel, viel einfacher. Allein eben durch diese Charterei, durch die Bareboat-Charterei. Und okay, die Scheinausbildung ist auch gut, unterstellen wir es einem. Einfach mal und sagen, ja, das ist gut, das ist schon alles gründlich. Also die Leute gehen ja nicht unvorbereitet da raus. Und trotzdem, glaube ich, waren so die damals segelten, einfach noch vollkommen anders drauf. Ich erinnere mich an eine Nacht in Capraia, kleine Insel zwischen nördlich Elba Richtung Korsika rüber. Wir waren da irgendwie vor der Bar Massimo und um Mitternacht kam noch ein Segler rein. Es hatte einen fetzen Wind und der trug so einen ganz komischen Faserpelz. Der war wie so ein Gorilla. Es war ein kleiner Italiener, der da in dieser Nacht eben in den Sturm geraten war und von Rom da hochgesegelt war. Und es war für ihn das Selbstverständlichste, da in den Hafen einzulaufen, ohne Motor, sein Boot da sicher in die Box zu bringen. Und dann ganz selbstverständlich und ruhig in diesem Faserpelz auf der Pier zu stehen. Also geil. Man würde heute sagen, was ist das für ein Kauz? Ja, weil wir sagen dann, ja, das muss aber jetzt irgendwas Modernes sein oder der muss da irgendwie so moderne Klamotten haben. Nix. Ja. Es hatte eine Ursprünglichkeit, aber auch einen wirklich beeindruckenden Umgang mit den Elementen. Ja, und wenn ich dann mal eine Reportage für die Yacht über Norwegen gemacht habe, über Schüler, die einfach, wo es zum Unterricht dazu gehört, dass die einfach die Eskimo-Rolle beherrschen müssen, dass die einen Laser wieder selber aufrichten können müssen. Ja, das ist Unterrichtsbestandteil, so wie wir Fußball spielen, wo ich dann denke, boah, Chapeau, ja, da geht schon noch was irgendwie. In diesem Land, da kannst du schon irgendwie die Leute noch ganz anders ranführen. Dann würde ich mir wirklich wünschen, ja, und da bin ich jetzt wieder. Was ist Zivilisation? Zivilisation ist einerseits Errungenschaft, aber andererseits eine ganze Menge, die eine Gesellschaft auch verlernt an Dingen, ja, die irgendwo weg sind, weil die Technik dieses erlernte Wissen irgendwo überflüssig macht.
Ja, genau. Dann ist es okay.
Wenn's und die Frage ist, es nicht, war das damals besser oder ist es heute besser? Sondern einfach, man muss wissen, was man nicht kann, was wir verlernt haben.
Absolut,
was wir
aber nicht manchmal mehr können, wo ist es ja so, dass man. Sind. Manchmal ist es ja so, dass man sich so ein bisschen sagt: jetzt nach dieser ganzen Entwicklung, ich wünschte, hätte sich nicht so entwickelt. Und ich bin jemand, ich finde es gut, wenn sich die Dinge entwickeln. Ich bin nämlich auch der Meinung, dass ich selbst in meiner Hand habe, inwiefern ich die Dinge in mein Leben hereinlasse oder nicht. Manchmal, klar, kann man sich's nicht ganz so aussuchen, aber ich kann heutzutage immer noch, ich kann immer noch so segeln wie damals, wenn ich es drauf anlege, wenn ich es möchte, wenn es mir viel wert ist. Und du nutzt einfach das, was du für notwendig hältst oder das, was aus deiner Sicht dann irgendwo Sinn macht. Also jetzt sage ich jetzt mal beispielsweise, auf die Vorzüge des Abrufens der Wetterdaten zu verzichten, wäre fast schon fahrlässig aus meiner Sicht.
Also wenn man ja, natürlich wäre es fahrlässig, ne? Aber ich glaube nicht, dass du oder ich noch irgendwie mit so einem weißen Eisbärfaserpelz nachts genau, in Capraia genau, durch den Sturm ohne Motor an die Pier anschanzlos hinkämen.
Ist,
ja?
Ja, es ist richtig.
Ohne also Hafenkino.
Spannend, spannend, spannend. Also, ja, was
wir
sagst du
da, zu deinem Mythos? Wir haben da vieles. Safety ist toll. Ja, es erlaubt mehr Menschen den Zugang. Aber man verliert dadurch auch etwas. Aber das haben wir jetzt rausgearbeitet. Nehmt den Gedanken mit. Ich möchte vielleicht nur einen anderen Gedanken ansprechen. Ümit, wir haben das schon öfter mal darüber gesprochen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie sah Segeln vor 40 Jahren aus? Wie wird Segeln in 20 Jahren aussehen?
Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass Segeln an sich sich so mods ändern. Ich glaube, die Technologie, die Technik, die Konnektivität innerhalb des Bootes, an den Geräten, da wird sich auch in der Kommunikation wird sich viel ändern. Aber ich glaube, es ist ein nicht zu vergleichen mit dem, was sich an Land ändern wird. Ich denke, es ist ähnlich. In der Geschwindigkeit wird es langsam voranschreiten. Aber wenn ich mir anschaue, wie die Autos 1980 ausgeschaut haben oder 1984 und wie sie heute aussehen, und ich mir Boote anschaue, dann bin ich doch der Meinung, dass die Entwicklung an Land um einige schneller vorangegangen ist. Und ich glaube, das wird auch zukünftig ähnlich sein. Es wird immer noch ein Mast und Segel haben. Es wird einen Rumpf haben, so wie du es vorher gesagt hast. Und die Geräte an Bord werden so sein, dass es kein Stromproblem mehr gibt. Du wirst deine Spülmaschine an Bord haben, du wirst deinen Herd haben, du wirst dein Telefon haben, du wirst deinen Fernseher wahrscheinlich dann haben, du wirst Internet haben, egal wo du bist, die Konnektivität hoch 10. Da, glaube ich, wird sich sehr viel tun in der Kommunikation. Ansonsten bist du draußen und die Natur ist draußen. Und wenn Wind und Welle dich mal haben, dann wird es auf dich ankommen. Es wird keinen Knopf geben, auf den du drückst und der dich sicher in den Hafen fährt.
Ja, bei den Beispielen, die du jetzt gebracht hast, was wir alles haben werden, wollte ich dir fast schon ins Wort fallen und sagen, ja, das geht ja jetzt so weiter mit der Entfernung von der Natur, mit dem Verlernen des Umgangs mit dem Eigentlichen, ja. Es wird vielleicht noch mehr entertainiger, so wie ja, du sicher sagst, der Fernseher kommt da drauf und dit und dit und jenes. Klar, Lithium zeichnet sich jetzt schon dadurch aus, dass ich kann eine Kaffeemaschine mit 230 Volt betreiben, ich kann einen Staubsauger betreiben. Also für manche ist es ein Grund, jetzt umzurüsten auf Lithium-Akkus, auf Lithium-Batterien, weil ich einfach die Illusion habe, ich bin da in meinem Haus. Ja, das ermöglicht zum ersten Mal ein Batteriesystem. Vorher brauchte ich halt einen Inverter und da war dann schnell Schicht mit der normalen 100 Ampere-Stunden Batterie. Also das gibt ganz neue Möglichkeiten. Jetzt aber die Frage ist ja immer, was werden wir dafür weiterhin verlernen? Und ich habe keinerlei Ansätze. Ich hoffe, dass die Werkstoffe vielleicht umweltverträglicher werden. Ich hoffe, dass die Antriebe umweltverträglicher werden, wobei ich mir
den Elektromotor,
ja. Ich weiß es noch nicht, ich kann es mir noch nicht so recht vorstellen, weil ich selbst auf dem See war mir ein Torpedo, finde das eine tolle Sache, aber mir hat es auf dem See einmal den Mast gelegt im Sechser und ich war schon froh um meinen Benzinmotor, dass der da einfach irgendwo von Starnberg bis runter nach Bernried, also diese 20 Kilometer, dass der da durchhielt. Ich weiß nicht, ob ein Torpedo das gemacht hätte.
Also ich habe ja diesbezüglich wirklich durch die Nautic Alliance einen Einblick in so ein paar Geschichten, in Entwicklungen und die Thematik Antrieb, die wird sich definitiv ändern. Es wird Marinas geben, die absolut auf Nachhaltigkeit also ausgelegt werden. Es sind auch schon Staaten, die sagen, hey, pass auf, in unseren Häfen dürfen oder auf unseren Meeren dürfen bald keine motorisierten Sportboote mehr sein. Ich habe mit Herstellern von Batterien gesprochen in den letzten Monaten und ich habe wirklich immer größere Augen bekommen, als ich festgestellt habe, was da inzwischen schon möglich ist, was die Energieversorgung betrifft und wie nachhaltig man da auf dem Wasser eben auch Elektrizität schaffen kann. Also ich war letztens auf einem Boot, das hat Spülmaschine, Riesenkühlschrank, alles gehabt, aber keinen Generator, sondern einfach nur kleine Batterien, die die Batterien, die auf dem Boot sind, ergänzen. Also faszinierende Geschichten,
ja, kann man vielleicht auch mal irgendwann eine Folge drüber machen. Das ist die, damit kannst du das machen, ja. Die bringen ja, das her, die Dinger, aber ich habe neulich ein Seminar veranstaltet mit dem Michael Herrmann, dem Bootsexperten und jemandem, der sich seine Lithium-Batterie selber gebaut hat. Und wir haben ganz brutal mal 1,5 Stunden Pro und Contra gemacht. Und das fiel nicht nur Pro aus für die schöne neue Welt. Also die schöne neue Welt, sie hat auch ihre Kinken und Haken und ihre Probleme.
Ja, mit Sicherheit. Und ich denke, das ist auch wichtig, weil wenn es das nicht gäbe, dann wäre da was faul dran. Also es gibt, glaube ich, nichts, wo es nur Pros gibt. Das kann nicht funktionieren aus meiner Sicht. Dann wird irgendwas verschwiegen. Und das ist auch wichtig, dass da immer Kontraste ausgesprochen werden und am Ende des Tages müssen halt die Pros um einiges überwiegen. Und das Thema Nachhaltigkeit ist in meiner Wahrnehmung, was die Gewichtung betrifft, einfach sehr, sehr wichtig, weil da sollte man lieber irgendwo anders Eingeständnisse machen, aber ja, Thema Umwelt und Nachhaltigkeit nicht aus den Augen lassen und nicht kleinreden vor allem. Mm. Ne? Mm.
Wir hoffen, wir haben euch jetzt ein paar Denkanstöße gegeben, während der Autofahrt, während des Joggens, wo immer ihr uns gerade hört. Es hat mich jetzt auch gefreut, dass wir ein bisschen kontrovers diskutiert haben. Das ist jetzt auch mal gut.
Und also mich hast du auf jeden Fall zum Nachdenken gebracht auch und ich habe das Thema nicht, also ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir da so in die Materie einsteigen können und ehrlicherweise glaube ich, wir könnten 3 Folgen darüber machen und es wäre noch nicht ausgesprochen.
Vermutlich ja, vielleicht machen wir mal eine drüber, wie so, also wo du jetzt schon oder wo wir beide sehen, wo der Hase in den nächsten 3 Jahren hinläuft, denn weiter als 3 Jahre kann man eigentlich nicht denken.
Also schwierig, aber wir könnten vielleicht ein paar...
in 10 Jahren aus, ist der Blick in die Glaskugel, aber was in 3 Jahren ist, das können wir eigentlich schon absehen. Es ist ja schon auf dem Teller.
Kann ja mit ein paar Leuten auch sprechen, die genau daran arbeiten, an Entwicklung von Booten. Die Werft Bavaria ist bei uns um die Ecke, ich habe gute Kontakte. In die Technik habe ich einen ganz guten Kontakt. Ja, vielleicht unterhalten wir uns da mal.
Ein bisschen drüber. Pro und Contra, ja.
Ja, aber schönes Thema, Herr Kässbohrer.
Jawohl.
Danke. Dann mache ich jetzt mal weiter hier auf meiner Regatta. Nein, ich bin ja nicht da, aber jetzt bin ich da gerade, obwohl die Aufnahme jetzt im Vorfeld ist, wie gesagt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf.
Ja, meldet euch, schreibt uns, bitte meldet euch. Wir freuen uns über euer Feedback. Und sonst, wie immer, Dienstag und Donnerstag Seminar bei Millemari über Wetter und Sonstiges und was heute beim Wetter eigentlich anders ist als früher. Macht's gut.
In diesem Sinne.
Bis bald.
Ciao, ciao. Tschüss, Thomas. Ciao.
Ciao.